Ihr Bruder hat am Fjord die Autotür geöffnet und ist durch so einen Sog in den Fjord reingezogen worden und ist daran gestorben. Island zum Beispiel hat nur zwei Jahreszeiten. Island hat nur Sommer und Winter offiziell. Es wird auch der erste Tag des Sommers, ist ein Feiertag, wird richtig gefeiert. Ich hatte eine sehr, sehr tragische Autofahrt, wo ich tatsächlich mitten im Mai mit einmal gelandet bin in einem Schneeeinbruch. Und am Ende dieser Reise war mir die halbe Seite weggefräst vom Lack, weil ich auch noch irgendwann in einen Sandsturm gekommen bin. Und an einem der Abende erfuhr ich die Geschichte von ein paar hundert deutschen Frauen, die in Island wie Heldinnen verehrt wurden. Und ich fand die Geschichte unglaublich. Ich habe promoviert über Helden im Drehbuch und habe sofort gesagt, oh, das ist ja die klassische Heldengeschichte. Wieso kennen wir die in Island nicht?
Wahnsinn, wie eine Reise oder halt ein Vulkanausbruch in dem Falle alles verändern kann.
Da saßen wir im Gras und dann habe ich gesagt, also Agnes Anna, bist du wirklich sicher, dass wir diesen Ort bekannt geben können?
Wir sprechen über deine Herzensheimat. Köln ist deine richtige Heimat, kann man das sagen? Also was ist Heimat? Erste Frage.
Das ist übrigens total spannend. Also Heimat, da kommst du bei mir hier gleich schon ans Eingemachte. Heimat ist für mich eigentlich eher, wo ich mein Mantra sagen kann, weil ich meditiere sehr viel. Und das kann ich überall mit hinnehmen. Und dadurch empfinde ich, Köln ist meine Arbeitsheimat im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich bin hier mal früher für den Westdeutschen Rundfunk hingegangen, der mich abgeworben hatte von einem Privatradio. Und das ist eigentlich meine Basis seit vielen Jahren, von der ich immer in die Welt ströme. Ich habe, seit ich hier in Köln bin, eine Zeit in London gelebt, einige Jahre in San Francisco, war Korrespondentin in Israel, habe den Atlantik überquert auf einem sehr kleinen Segelboot, war in Panama, habe dort Film unterrichtet, du siehst. Und dann ist die zweite Heimat tatsächlich Island. Das stimmt tatsächlich, ja. Und Island empfinde ich mittlerweile viel mehr als eine Art Heimat als Köln, muss ich ehrlich gestehen. Gebürtig komme ich aber aus dem Tecklenburger Land. Also ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, habe schon, bevor ich lesen konnte, Greifvögel am Flugbild erkennen können und bestimmen können, habe als Bauernkind ganz früh gelernt, damals noch auf einem ganz klassischen alten Hof, wo es eben viele Tiere, unterschiedliche Tiere gab, ganz früh gelernt, das Wetter zu deuten. Das hilft mir in Island oft. Und ja, insofern ist eigentlich die Natur vielleicht sogar eher die Herzensheimat auch.
Ja, da hast du jetzt ganz viele Stichpunkte schon angesprochen, die ich total spannend finde. Erstens, also Natur generell ist ja so ein wichtiges Thema. Wetter deuten ist auf Island halt auch so eine Sache. Aber da muss man allerdings sehr, sehr schnell sein im Deuten, denn das Wetter verändert sich halt eben auch manchmal im Sekundentakt. Du hast ja wirklich alle Jahreszeiten. Ich habe mal mit einem Gast gesprochen, die in Skandinavien unterwegs war und die hat von, boah, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber in Schweden haben die ja nicht vier Jahreszeiten, sondern sind es 8 oder 12 Jahreszeiten. Also du hast halt den Winter, du hast den Winter-Frühling, du hast den Frühling, ne? Also relativ viel. Und ich irgendwie habe das Gefühl, dass in Island noch mal ein bisschen mehr drauf kommt, weil du halt irgendwie wirklich, ja, Feuer und Eis und alle Jahreszeiten und es ist alles durcheinander und manchmal hast du alles in einem Tag. Also du musst sehr viel deuten können.
Du hast es übrigens sogar in einer Stunde und da macht es dir Island total einfach, denn Island zum Beispiel hat nur zwei Jahreszeiten. Island hat nur Sommer und Winter offiziell. Also es ist wirklich so, es wird auch der erste Tag des Sommers, ist ein Feiertag, wird richtig gefeiert, aber das liegt jetzt im Auge der Betrachterin. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch ganz frisch sozusagen in Island unterwegs war, bin ich mal im Frühling, da waren es glaube ich 8-9 Grad, also was wir als Frühling bezeichnen würden. Und da saß so ein ITler von einem Computerladen in Reykjavik mit nacktem Oberkörper und kurzer Hose. Und ich kriegte den totalen Schock. Heute ist das ein relativ normales Bild. Und mittlerweile, damals hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal jemals Eisbaden fan würde. So, also Island macht dann noch was mit einem. Ja, man gewöhnt sich daran. Und du hast übrigens tatsächlich oft das, was wir in vier Jahreszeiten erleben, auch in einer Stunde als Wetter unter Umständen, ne?
Ja. Ich erinnere mich an diese richtig krassen Windböen. Der Tipp von der Autovermietung war immer, nie die Tür einfach so aufmachen, sondern immer erstmal fühlen, wie der Wind ist, weil sonst es kann halt eben auch sein, dass die Tür dir aus der Hand gerissen wird und einfach mal so komplett verbogen wird und dann die Tür halt eben nicht mehr schließen kannst.
Ja, da sind auch tragische Unglücke schon passiert. Also in Island finden sie das ganz normal. Es gab zum Beispiel diese berühmte von der Piratenpartei, diese Abgeordnete Birgitta Jones dort hier. Die lebt, glaube ich, heute in Spanien. Ihr Bruder hat mal, und die sind dort aufgewachsen, ja, hat am Fjord die Autotür geöffnet und ist durch so einen Sog in den Fjord reingezogen worden und ist daran gestorben. Also es gibt auch Todesfälle auf diese Weise. Ich sag mal, Autovermietungen scherzen nie. Die haben wirklich, ich habe mich früher immer mit denen total gekloppt, wenn die dann sagten, ja, die Steinversicherung, also ne, diese Auto, wie heißt das, Autoglasversicherung, dann willst du sicher noch was gegen Sandstrahl, also Sandstürme, und ich so, hello, ich bin in Island. Nein, ich habe sie zum Glück alle abgeschlossen und ich hatte eine sehr, sehr tragische Autofahrt von vielen krassen Autofahrten, die ich auch in meinem neuen Buch beschreibe, wo ich tatsächlich mitten im Mai mit einmal gelandet bin in einem Schneeeinbruch, ja. Und am Ende dieser Reise war mir die halbe Seite weggefräst vom Lack, weil ich auch noch irgendwann in einen Schneesturm, in einen Sandsturm gekommen bin. Ne? Also es ist, ja, genau.
Es ist verrückt. Wir sind auch direkt eingestiegen tatsächlich in das Gespräch, aber wir sind direkt eingestiegen, wie dein Buch halt eben auch. Du hast nämlich auch kein Vorwort und nichts. Und erst im zweiten Teil sowas wie ein Vorwort. Deswegen sprechen wir mal ganz kurz darüber. Denn das ist das neue Buch, was du gerade angesprochen hast. Wo Islands wilde Seele wohnt, das ist quasi der Nachläufer, das ist die zweite Version. Du hast, wo die wilden Frauen wohnen, das war dein erster Spiegel-Bestseller. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens nochmal.
Zweiter, aber macht nichts, danke. Ja, okay. Aber aus dieser Buchreihe, dankeschön. Ja,
genau.
Okay.
Und, aber du hast viel, viel über Island geschrieben, ne? Frauen, Fische, Fjorde. Also das ist wirklich, Island zieht dich an. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, seit 2011 reist du, oder seit 2009, korrigiere mich, reist du regelmäßig nach Island.
Ja, weißt du, das war alles nicht so geplant, Sebastian. Ich habe in der Zeit, als ich dieses Thema entdeckt habe, in den USA gelebt. Ich war in der Filmbranche tätig, ich war Dokumentarfilmerin, habe auch für europäische Sender als Korrespondentin in San Francisco gearbeitet und war dann auf einem Dokumentarfilmfestival in Europa und konnte nicht zurückfliegen, weil die Aschewolke des Eyjafjallajökull kam. Und das bescherte mir 5 Tage sowas wie ein Kindergeburtstagsgefühl mit 3 anderen Regisseurinnen aus den USA, von denen eine gebürtige Isländerin war. Und an einem der Abende, an denen wir nicht zurück in die USA konnten, erfuhr ich die Geschichte von ein paar hundert deutschen Frauen, die Ende der 1940er Jahre nach Island gegangen sind und alle dort geblieben sind und in Island wie Heldinnen verehrt wurden, die vom Bauernverband in so einem Jobanwerbeabkommen 1 oder 2 Jahre in Island bleiben sollten und aber alle dort geblieben sind, was auch nicht geplant war. Also Island hatte mit einmal eine riesige Einwandererin, muss man in diesem Fall sagen, Gruppe. Es waren 79 Männer dabei, von denen ist einer da geblieben. Den habe ich dann später auch getroffen und porträtiert. Und ich fand die Geschichte unglaublich. Ich habe promoviert über Helden im Drehbuch und habe sofort gesagt, oh, das ist ja die klassische Heldengeschichte. Wieso kennen wir die in Island nicht? Und meine Freundin Greta, der ich mein neues Buch auch gewidmet habe, sagte damals, sie war die Frau aus New York, die eine gebürtige Isländerin war, eine Filmproduzentin, sagte, dann änder das gefälligst, Anne Siegel. Und ich wollte einen Dokumentarfilm über dieses Thema machen. Brach auf zur Recherche nach Island, war vollkommen überrascht. Ich war noch nie in Island gewesen und das ist total verrückt. Ich reise notorisch viel. Ich bin ein fürchterlich fernwehkranker Mensch. Und ich war in dem Jahr schon 12-mal über Island geflogen, immer zwischen San Francisco und meinem Sender hier in Köln. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Und dann, dadurch kam ich dann zum Buch, habe ich ein Angebot von einem Verlag bekommen. Ja, Moment mal, wissen Sie denn eigentlich gar nicht, dass nächstes Jahr Island Buchmessenthema ist? Wollen Sie nicht für uns erst das Buch machen? Ihren Film können Sie ja immer noch machen. Die wussten allerdings, dass ich früher in der deutschen im Unterhaltungsfernsehen gearbeitet habe und 2 Bücher geghostwritet hatte. 1 davon sehr erfolgreich, aber es stand nicht mein Name drauf. Das war sozusagen dann mein Entree. Ja, und dann habe ich dieses Buch gemacht und wollte in Ruhe wieder zurück nach San Francisco. Aber dieses Buch hat unglaublich viel ausgelöst. Und heute muss ich darüber echt lachen. Denn Frauenfische Fjorde ist aus Versehen ein Buch geworden, nachdem die Leute plötzlich auch gereist sind. Also ich werde ganz oft eingeladen auf so Panels. Kann man eigentlich planen, Bestseller-Autorin zu werden? Und bei mir muss ich echt sagen, ich bin da reingestolpert. Echt. Also ich habe auch nichts über die deutsche Buchbranche gewusst. Das hat mich tierisch beschützt. Sonst hätte ich mir das dreimal überlegt. Hätte ich gewusst, dass jedes Jahr 90.000 neue Titel kommen, auf den Markt kommen oder nur 2% der Leute davon leben können. Ich hätte das alles nicht gemacht, Sebastian. Und in meinem Fall kam auch noch dazu, dass ich selbst ganz viel für Kabarett geschrieben hatte und eben für die Bühne, auch fürs Fernsehen, dass ich mit einmal eine erste Lesung hatte und dachte, hey, wie bescheuert ist das denn? Die Leute zahlen fürs Buch, die zahlen jetzt hier Eintritt. Nee, das will ich nicht. Und dann habe ich aus so einem Instinkt heraus Literatur-Stand-ups begonnen und ich muss gestehen, aus mir kam eine Rampensau raus, von der ich vorher nichts wusste. Ja, die war vielleicht mal da, als ich 4 war oder so, aber sehr verborgen. Und ich hatte plötzlich für mich etwas Neues gefunden. Das heißt, ich besuche Buchläden oder Institutionen und ich stehe 2 Stunden auf der Bühne und erzähle auch über Island, aber ich lese ganz wenig, weil ich immer finde, wenn du da noch Eintritt zahlst, dann musst du ja jetzt noch einen Benefit haben. Also ich erzähle ganz oft bei diesen Abenden, was nicht im Buch steht. Also im ersten Buch gab es ein uneheliches Kind. Nur bei den Lesungen, den sogenannten oder den Literatur-Stand-ups, erzähle ich, wer wirklich der Vater war, solche Geschichten, ja, was ich nie geschrieben hätte. Und dieses Buch ist plötzlich aus Versehen Historie geworden, denn mich hat interessiert, wieso sind die denn 1949 aus Deutschland weggegangen und nicht 45? Dann war da mit einmal deutsch-isländische Geschichte drin. Es war aber mit einmal auch so eine Lücke aus unserer Geschichte darin erzählt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, im Geschichtsunterricht, wir lernen immer bis Kriegsende, dann gibt's eine riesen Lücke und dann ist plötzlich Petticoat, Wirtschaftswunder. Alles dazwischen ist mir nicht erzählt worden. Und das wollte ich gerne wissen. Und ja, dann brechen diese Frauen in einem Jahr auf nach Island, wo die isländische Geschichte auch hochspannend ist, weil in Island eigentlich die größte Umwälzung der Gesellschaft stattfindet. All die Menschen, 2/3 der Leute haben bis dahin auf dem Land gelebt. Mit einmal strömen die in die, ich will nicht sagen in die Städte, man spricht wirklich eigentlich ja immer nur von dieser einen großen Stadt Reykjavik. Aber es gibt natürlich Selfoss, Akureyri, auch noch andere Städte. Aber damals waren das ja ganz kleine Orte. Island hatte 110.000 Einwohner, als diese 500 deutschen Frauen dahin kamen. Also das hat was ausgelöst auch dort. Ja, und plötzlich wurde dieses Buch Geschichte, Biografie und Leute fingen an zu reisen, weil verrückterweise dieser Bauernverband, die hatten vorher geguckt, auf welchen Bauernhöfen werden Leute gesucht und haben geschaut, dass es sich im Land verteilt, so, ne? Und dadurch erzählte ich plötzlich von ganz unterschiedlichen Regionen Islands. Und irgendwann begriff ich plötzlich, Leute gehen auf Reisen mit diesem Buch. Das hatte ich irgendwie nicht vor, aber es hat funktioniert. Und die schönste Geschichte zu meinem ersten Buch habe ich später in Island gehört. Ich mache auch ab und zu Lesungen in Island. Und dann habe ich eine Frau aus Kópasker, ganz oben im Norden, worüber wir, glaube ich, heute auch noch sprechen wollen, die habe ich getroffen auf einer Lesung und die hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, es war völlig verrückt. Sie war in Kópasker auf dem Friedhof und da standen mit einmal 2 Schweizer. Der Wohnwagen stand am Friedhof draußen und ein Schweizer Ehepaar stand mit meinem Buch in der Hand auf diesem Friedhof und hat gefragt und sie hat gesagt, kann ich Ihnen helfen? Und die sagten, ja, wir suchen die Gräber von Hildur und Stebbi, also beides Figuren aus meinem Buch. Und sie war völlig entsetzt und dachte so, woher kennen die Hildur und Stebbi? So, und dann lernte sie mein Buch darüber kennen und die haben sich angefreundet, die sind enge Freunde geworden und besuchen sich gegenseitig seitdem. Das fand ich eine der tollsten Geschichten und dachte, wow, wenn ein Buch nur das auslöst, hat sich alles schon gelohnt. Und ja, danach war ich irgendwie die etwas unkonventionelle Autorin, denn ich hatte so etwas kreativere Ideen, auch als mein Buch rauskam. Dadurch, dass ich ja selber aus den Medien komme und viele Sachen auch produziere, gab es zu meinem ersten Buch als Handy-Klingelton ein isländisches Schafsblöken dazu, als Gimmick. Und sowas war mit einmal, ja, das kannte man irgendwie nicht in der Buchbranche. Und dann kriegte ich Angebote. Ich habe auch mehrere Romane dann über Island geschrieben, weil Leute dann wissen wollten, ja, aber Moment mal, wie kam das denn, dass in der Finanzkrise plötzlich Island kein Bargeld mehr hatte, wie soll das denn gehen? Und dann kriegte ich das Angebot, ob ich nicht daraus nochmal einen Roman machen sollte. Daraus wurde eine Trilogie. Also ja, insofern, ja.
Wahnsinn, wie halt aber auch einfach, das ist ja der Anfang, wie wir darauf gekommen sind, wie eine Reise oder halt ein Vulkanausbruch.
Ja. Ja.
In dem Falle alles verändern kann. Ne? Also ich erinnere mich, ich bin, also jetzt mal, wenn ich aus meiner Perspektive mal so nachdenke oder schaue, ich bin früher viel in Südostasien unterwegs gewesen als Reiseblogger, einfach auch Kostengründen, war einfach günstiger. Und dann war ich einmal in Südafrika. Seitdem war ich nie wieder in Asien und bin jedes Jahr dreimal im Busch und lebe das und liebe es und habe halt extrem viel schon darüber gemacht. Und das ist so toll, wie halt manchmal eine unbedachte Entscheidung das Leben einfach in eine ganz andere Richtung halt eben weist. Und ja, es kommt immer darauf an, was man daraus macht.
Ja, und also ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch ein spiritueller Mensch und manchmal glaube ich tatsächlich an Fügungen und ich habe manchmal so Momente, wo selbst meine Fantasie für all das nicht reichen würde, ne? Denn parallel dazu wurde ich mit einmal in Island sehr bekannt, denn in Island wurde mir gleich gespiegelt, boah, danke, dass du das aufgeschrieben hast, wir haben immer hier nur ans Geldverdienen gedacht, wir, also uns ist das entgangen, darüber zu schreiben, dabei waren diese Frauen so wichtig für uns und wir haben das versäumt, also ich hörte ganz oft diesen Begriff, boah, Anne, das war ja 5 vor 12, dass du das aufgeschrieben hast. Und ich lernte dann gleich Staatssekretärinnen und also wirklich ganz irre Leute kennen. Bin auch oft nach wie vor in Island im Radio. Ich bin dann die, die über die deutschen Frauen geschrieben hat und diesen einen Mann, den ich dann fand. Und ich glaube aber, dass tatsächlich das Geheimnis war, dass die mir so viel erzählt haben, war, dass ich in ihrer Muttersprache mit ihnen sprach. Also der Satz, den ich am häufigsten hörte, war, was willst du denn von mir? Ich habe nie über meinen Hintergrund aus Deutschland gesprochen, bevor ich nach Island kam und auch danach nicht. Ich habe seit 60 Jahren da nicht drüber gesprochen. Nicht mal meine isländischen Kinder kennen diese Geschichte. Und da waren viele traumatische Stories, mit denen ich auch nicht gerechnet hatte. Aber ja, im Nachhinein bin ich froh, dass ich die auch aufschreiben konnte, denn das hat dann auch noch deren Biografien wichtiger gemacht, als sie das empfunden haben. Die waren alles unglaublich bescheidene Frauen. Die isländischen Bäuerinnen sagten immer, also Anne, dass die Hildur da in Grotnes wohnt, da wollte von uns keine hin. Ja, also die hatten tatsächlich traumatische Erlebnisse gehabt und verrückterweise, das ist so eine Art Anekdote am Rande, die isländischen Bauern hatten sich gedacht, ach Lübeck, da haben wir einen ganz guten Konsul, da starten wir das und die sind uns ja vielleicht ein bisschen ähnlich, die sind ja so ganz im Norden von Deutschland und es gab Handelsbeziehungen und dann stellte sich im Nachhinein raus, dass 3/4 dieser Frauen, die nach Island gegangen waren, aus diesen sogenannten Ostgebieten stammten, also Flüchtlinge waren. Und also mir hat es auch nochmal den Blick geschärft dafür, wie soziale Ungerechtigkeiten nach dem Krieg stattfanden. Also eine Frau hat mir gesagt, Anne, ich wusste nicht mal, wo Island ist, aber ich wusste überall, es ist besser als hier, wo wir nur die Flüchtlinge genannt wurden. So. Hm. Und ja, da sind aber auch spannende Biografien dann eben passiert in Island. Und ich glaube, womit die nicht gerechnet haben, waren, naja, erstmal auch die isländischen Männer natürlich. Es war ja jetzt kein Heiratsabkommen, sondern denen fehlten einfach echt im wahrsten Sinne des Wortes Hände auf dem Land. Und ja, also dieser Frieden, der in der isländischen Gesellschaft herrscht, ich glaube, der hat unglaublich viel mit diesen Leuten gemacht und übrigens ja auch die Natur. Ne? Also ich habe gerade Hildur erwähnt, die hat einen Eiderdaunenbauern geheiratet, die haben einen Leuchtturm betrieben ganz im Norden und ich habe mich dann auch sehr schnell in diese Ecke da im ganz oben am Polarkreis verliebt, Öxarfjörður, Melrekkasletta, das ist bis heute tatsächlich meine Lieblingsgegend. Das war aber auch die erste Gegend, in die ich dann damals kam. Also in diese Einöde hatte es einfach viele Einwanderinnen dann verschlagen.
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch von unserem heutigen Sponsor erzählen. Etwas, das für meine Reisen unverzichtbar geworden ist. Als Reisende sind wir ständig im öffentlichen WLAN-Netzwerken verbunden. Ihr kennt es vielleicht. Flughäfen, Hotels, Cafés. Aber jedes Mal, wenn ihr euch verbindet, sendet ihr eure Details an potenzielle Hacker. Und hier kommt ein VPN ins Spiel. Surfshark VPN erstellt einen sicheren Tunnel für eure Internetaktivitäten, verschlüsselt alles und verbirgt euren Standort. Ich reise viel.
beruflich, führe Touren durch und erstelle weltweit Content. Ich bin täglich mit öffentlichem WLAN verbunden. Allein diesen Monat war ich in Südafrika, in Norwegen und in ein paar Tagen geht's nach Costa Rica. Am Flughafen lade ich Dinge hoch, checke E-Mails in Hotellobbys. Mit Surfshark kann ich sicher auf mein Banking- und Geschäftskonten zugreifen, ohne mir Sorgen um Datendiebstahl zu machen. Die Sicherheit ist unglaublich beruhigend. Und hier noch ein kleiner Bonus, den ich entdeckt habe, der jetzt nicht meine primäre Nutzung für VPN ist, aber wenn ich zu Hause bin zum Beispiel. Airlines nutzen dynamische Preisgestaltungen basierend auf eurem Standort. Vielleicht wisst ihr das schon. Sie gehen davon aus, dass Reisende aus wohlhabenderen Ländern, darunter zählt Deutschland auf jeden Fall, mehr zahlen können. Also kostet derselbe Flug vielleicht 400 Euro mehr, wenn er von London statt von Bangkok gebucht wird. Mir ist das zum Beispiel extrem aufgefallen in Südafrika. Wenn ich den Flug in Deutschland buche, dann ist er deutlich teurer, manchmal sogar doppelt so teuer, als wenn ich ihn von Johannesburg aus buche. Mit Surfshark kann ich mich mit Servern in verschiedenen Ländern verbinden, um Preise zu vergleichen. Ich habe so schon wirklich hunderte von Euros bei Langstreckenflügen gespart und das völlig legitim. Also das ist auf jeden Fall ein weiterer großer Vorteil für einen VPN. Surfshark schützt übrigens auch unbegrenzt viele Geräte mit nur einem Account, hat über 3000 Server in mehr als 100 Ländern und befolgt eine strikte No-Logs-Richtlinie. Außerdem bieten sie Antivirus und Identitätsüberwachung an, was echt ein ganz großer Vorteil ist, damit ihr sehen könnt, wann wo eure E-Mail-Adressen geleakt worden sind und welche Passwörter sicher und nicht sicher sind. Also, wenn ihr demnächst vielleicht länger unterwegs seid oder eine Reise macht oder mehrmals im Jahr unterwegs in Hotels und Lobbys und öffentlichen WLANs unterwegs seid, das lohnt sich übrigens auch schon innerhalb von Deutschland oder der EU, holt euch 4 extra Monate kostenlos unter surfshark.com/OTP oder nutzt den Code OTP beim Checkout. Das ist surfshark.com/OTP oder Code OTP für 4 extra Monate Schutz.
Du hast, ich kenne dein Buch, ich habe das damals, ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen habe oder, also die Geschichten kenne ich auf jeden Fall alle und wenn du jetzt alles darüber erzählst, dann kommen auch ganz viele Erinnerungen, viele Flashbacks und für mich eigentlich auch so immer der Beweis, dass Frauen werden in unserer Gesellschaft immer so klein gehalten, heute noch und das finde ich immer so ganz, ganz schlimm und ich mache ja Gruppenreisen, Abenteuer, Wildnisgruppenreisen, wo ich würde sagen, mehr als 60% immer Frauen sind, alleinreisende Frauen sind. Okay. Und ich merke immer, Frauen trauen sich so viel mehr als Männer. Das ist echt total irre. Und einfach sind so viel mutiger. Und das ist für mich auch immer wieder, und das sehe ich wirklich im Alltag die ganze Zeit. Und so eine Geschichte, wie du sie jetzt gerade beschreibst, ist halt eben auch wieder ein Beispiel dafür, wenn diese ganzen Frauen, die es da geschafft haben, die es da überlebt im Sinne von in dieser rauen Natur sich zurechtgefunden haben und nur ein Mann ist geblieben, zeigt ja auch wieder dafür, wie unglaublich willensstark diese Frauen sind, dass sie das geschafft haben. Also deswegen ist das schon echt der Hut ab. Und ja, dich hat's da eben in den Norden gezogen. Auch interessant, so Golden Circle, dieser bekannte Golden Circle, der ja sehr on the path ist. Wir sind ja hier im Off the Path Podcast.
Stimmt, das ist
ein bisschen mehr, ein bisschen über den Norden. Aber den hast du ja auch viel, viel später gemacht. Du bist wirklich direkt off the path gegangen. Du bist tief in die isländische Kultur und Natur eingestiegen und hast dadurch halt eben auch direkt einen deiner Herzensorte gefunden. Du beschreibst ihn ja auch zum Beispiel in deinem neuen Buch, wie gesagt, wo Islands wilde Seele wohnt. Und was ich aber auch ganz interessant finde, ist, dass ihn eigentlich jetzt alle Leute nachreisen können oder finden können, weil du hast ja gesagt, du machst es halt eben anders, du kommst halt eben nicht aus der Buchbranche, du hast damals deinen Klingelton gemacht. Hier hast du etwas gemacht, was viele Leute schon lange nicht mehr machen, auch bei Instagram machen das viele Leute nicht mehr und viele Leute machen es trotzdem noch, lange Rede, kurzer Sinn, du hast ja die ganzen GPS-Koordinaten reingepackt. Warum hast du das gemacht?
Das muss ich dir sagen, das ist jetzt das Kompliment bei der falschen Frau hier. Also da muss ich echt sagen, dass ich meinem Verlag Malik unglaublich verbunden bin, im Hause Pieper. Das war tatsächlich die Idee meiner Programmleiterin. Bettina Feldwig hat einfach ein goldenes Händchen für gute Bücher, muss ich an der Stelle mal sagen. Und als wir Wo die wilden Frauen wohnen gemacht haben, dass die Karte da reinkam, hat sich ergeben während der Arbeit sozusagen. Da war ich auch über eine sehr lange Strecke in Island. Ich war dann ein halbes Jahr in Island, während das Buch entstanden ist. Und übrigens, das Buch war fast fertig und wir hatten immer noch keinen Namen. Also es war wirklich crazy. Ich wollte das auch anfangs, hatte das eine etwas andere Struktur und ich liebe das total, mit meinem Verlag zu arbeiten und auch zu überlegen, mit den Vertriebsleuten, die ja meine Leserinnen und Leser oft viel besser kennen, die gehen in den Buchhandel, ja, in den Unabhängigen, der so wichtig ist für uns. Und dann sagte, es ging übrigens darum, dass ich mal erzählt habe, ja, in meinen Veranstaltungen, ich mache ja immer Veranstaltungen über das, was nicht im Buch steht. Das war so, damit ging es los. Und dann sagte Bettina Feldwig, ja, sollen wir nicht mal ein Buch machen über das, was bisher nicht im Buch stand, so. Und dann hatte sie, während wir die Porträts so uns überlegt haben, hatte sie diese tolle Idee. Also, sie haben noch mal erzählt, da sitzen wir uns noch, sie haben noch mal erzählt, dass die Isländer alle so Kraftorte haben. Also wäre das nicht eine tolle Idee? Und da habe ich laut gelacht, Sebastian, weil Kraftorte sind etwas wie Geheimwissen. Also selbst meine engsten Freundinnen erzählen mir nicht, wo sie Spiritualität zelebrieren. Das gipfelte in meinem Fall da drin, ich habe mal einen Verlag verklagt, da ging es um Urheberrechte und ich hatte wirklich einen spektakulären Gerichtsprozess vor mir und kriegte mit einmal nachts einen Anruf oder eine Nachricht per Signal von zwei Freundinnen, von denen ich überhaupt verwundert war, dass die zusammen unterwegs waren. Die schrieben mir alle, wir haben gerade am Elfenstein in Grocken, ist der Ort, von dem ich gerade schon sprach, da haben wir für dich Blumen niedergelegt, du wirst den Prozess gewinnen. Und ich so, was? Ich hatte keine Ahnung, dass die erstens, also dass es an diesem Ort einen Elfenstein gibt, wusste ich nicht. Dann, und ich liebe den sehr, das ist der alte Hof von Hildur. Und dann dachte ich, wusste ich überhaupt nicht, dass die damit was am Hut haben. Ja, so. Und ich habe dann gesagt, ey Leute, ich kann das gerne probieren, aber diese Kraftorte sind so etwas Persönliches und wollte meinem Verlag beweisen, ich habe es probiert, aber da kommen wir nicht ran. Und das Verrückte war, jeder, wirklich jede der Frauen aus diesem letzten Buch hat mir sofort ihren Kraftort erzählt. Das gipfelte darin, dass ich bin dann auch mit denen ja dahin gegangen und dann hieß es, ach, wollen wir da nicht noch GPS-Daten machen? Und dann dachte ich, naja, wenn sie den bekannt geben, ich habe dann von vornherein gesagt, naja, wenn die damit einverstanden sind, können wir das machen. Da habe ich porträtiert eine Brauerin aus Árskoggsandur, am Eyjafjörður, und die hat wirklich einen spirituellen Ort, so ich sag mal 700 Meter vielleicht von der Brauerei entfernt. Da saßen wir im Gras und dann habe ich gesagt, also Agnes Anna, bist du wirklich sicher, dass wir diesen Ort bekannt geben können? Sie so, ja. Und sie haben unterschätzt, wie viele Leute, es wurde dann ja ein Spiegel-Bestseller, wie viele Leute dieses Buch gelesen haben. Das war wirklich toll, wie wir da saßen. Ich so, Agnes, du darfst das selber bestimmen. Und dann sagte sie, wir können auch sagen, es ist der Platz da hinten. Nee, bring das ruhig ins Buch. Ich war letztes Jahr in der Brauerei und ich besuche auch die Leute regelmäßig und dann sagte ihr Sohn Siggi, ey Anne, wie oft hast du das Buch verkauft? Wir hatten so viele Besucher hier, das war Wahnsinn. Das war schon sehr lustig. Also ja, diese Kraftorte haben alle mir gegeben. Und jetzt auch fürs neue Buch, wo wir gesagt haben, auch da machen wir jetzt, weil die Leute wollten plötzlich mehr von dieser Art Porträts, weil die vielleicht auch sehr ungewöhnlich geschrieben sind. Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, aber jetzt sind wir drin mit diesen Kraftorten, da haben alle sofort gesagt, klar. Also auch der Wildnisforscher zum Beispiel, der ja direkt am Gletscher lebt, der fand es zum Beispiel ganz toll, diesen Ort mal teilen zu können. Und mein Buch befasst sich auch damit, wann sind wir Touristen und wann sind wir Reisende? Das war für mich zum Beispiel diesmal die Frage. Und entschuldige, ich habe sehr weit ausgeholt, Sebastian. Also ich bin 2019 das erste Mal auf dem Golden Circle gewesen. Da habe ich in Reykjavik gewohnt und da hat mich eine Freundin besucht und hat gesagt, Anne, das ist nicht dein Ernst, dass du da noch nie warst. Und ich dachte so, ja, stimmt. Und ich ticke auch ehrlich gesagt so. Ich wohnte auch schon 2 Jahre in San Francisco, bis ich das erste Mal irgendwelche touristischen Orte besucht habe. Denn ich habe da gearbeitet, so wie ich in Island eben auch sehr oft arbeite, wenn ich unterwegs bin. Mittlerweile hat sich das verändert. Ich gehe jetzt auch immer jeden Tag in Hotpot. Das hat ein paar Jahre gebraucht. da bin ich sehr, ja, adaptiert inzwischen. Und ich muss sagen, ich fand es hochspannend. Und ich war letztes Jahr dann auch noch mal wieder auf dem Golden Circle, weil ich ja Sigi den Ranger porträtiert habe. Und das ist sein Arbeitsgebiet. Und der wollte auch, dass ich den Dettifoss besuche, denn er ist unglaublich stolz darauf, dass die Ranger-Truppe dort Öko-Klos gebaut hat. Also musste ich mir das anschauen. Ja, das war aber spannend. Ich fand es total interessant.
Ja, ich habe mich auch verwundert. Also ich meine, man weiß ja natürlich vorher nie, wenn man so ein Buch schreibt, kommt es so gut an wie das letzte oder halt eben nicht. Das hat ja sogar unglaublich viele Faktoren. Du hast ja am Anfang gesagt, 90.000 Titel im Jahr, 2% können davon leben. Das ist ja wirklich unglaublich. Also ich habe mal ein Buch geschrieben vor vielen, vielen Jahren mit einem Verlag und habe, und also die haben mir damals versprochen, dass sie das wahnsinnig groß machen würden. Und das machen sie ganz gerne, glaube ich. Und ich habe das Manuskript dann eine Woche zu spät abgeliefert und also nicht pünktlich geschafft. Und dann kam so gut wie gar nichts.
Oh, wow.
Also es wurde gar keine PR gemacht und gar nichts. Und das Buch ist dann, also ich meine, es hat auch eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, weil es sehr, sehr praktisch war und nicht sehr inspirierend. Und die Reisewelt hat sich sowieso sehr schnell verändert. Heutzutage gibt es gar nicht mehr, aber es ist ein toughes Business.
Ja, man muss das wollen. Man muss das wirklich wollen. Aber das ist wirklich verrückt bei mir. Ich kann das dir wirklich reinen Herzens so sagen. Ich habe echt Rückschläge auch gehabt in diesen 11, 12 Jahren, ja 13 Jahre, dann doch schon, in denen ich da jetzt arbeite. Aber so, ich bin wirklich so sehr in meiner Branche gelandet und es war wirklich verrückt, als mein erstes Buch rauskam, lud ich Brigitte Eversbach ein, das ist eine Verlegerin vom FF-Verlag, für die habe ich als Studentin schon gearbeitet und dann hat sie gesagt, Anne, wie, das ist dein erstes Buch. Als ich dich als Studentin kennenlernte, dachte ich immer, du machst dein Leben lang nichts anderes als Bücher schreiben und ich so, what? Das hättest du mir ja schon mal eher sagen können, denn es gehört ja eigentlich sehr viel Selbstbewusstsein dazu. Du musst im Grunde genommen, wenn du schreibst, du musst ja die innere Freiheit haben, bereit zu sein, unglaublich viel Mist zu schreiben. Wenn du anfängst, dich zu bewerten, darfst du nicht schreiben. Das geht gar nicht. Und Kommunikation ist wichtig. Aber diese Verlagsbranche ist total crazy. Echt. Also, wie gesagt, dagegen ist die amerikanische Filmbranche Kindergarten, ja. Und alles gut, ja. Ich finde das sehr spannend. Und ja, ich habe auch viel zu erzählen. Also insofern, ich habe für die nächsten 7 Bücher auch schon Geschichten im Kopf und die nächsten 3 sind auch in Arbeit. Also insofern alles gut. Ja, aber es, wie gesagt, man muss das wollen. Und bei mir, in meinem Fall war das wirklich so. Ich komme aus einer Familie mit so einem ökonomischen Hintergrund. Das waren alles so ganz tüchtige Viehhändler, meine Vorfahren. Und meine Brüder sind auch sehr tüchtig. Und ich habe immer gedacht, also wenn ich nicht aussehen würde wie die, ich fühle das irgendwie nicht. Dann hätte ich gedacht, mich hätten sie im Krankenhaus als Baby vertauscht. Ja, so. Und ich habe sogar Ökonomie ein paar Semester studiert. Ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Und als ich in diese Buchbranche kam, da fing das plötzlich an, dass mir es echt Spaß machte, mir zu überlegen, wie kann ich die mit verändern, so dass mehr Leute wieder lesen, aber auch diese Veranstaltungen zum Beispiel zu kreieren, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ja, und vor allen Dingen, ich habe nicht gewusst, wie viele Leserbriefe man bekommt, wie dieser direkte Kontakt ist mit den Menschen, die deine Bücher lesen. Das liebe ich zum Beispiel total. Ich habe ja zwischendurch jetzt ein paar Jahre keine Bücher gemacht und meine Lesereise, die jetzt hinter mir liegt, ich war jetzt 8.000 Kilometer unterwegs in ganz Deutschland und das ist so toll, Menschen zu treffen, die sagen, boah, sie haben uns so lange warten lassen, hören sie bloß nicht mehr auf zu schreiben. Das ist natürlich auch toll und bestätigend. Und ja, mir macht das große Freude. Und ich finde auch, dieses ganze Verlagswesen, wenn du mal hinter die Kulissen guckst, das ist hochspannend. Also diese ganzen Rädchen, an denen man mitdrehen kann als Autorin, I love it.
Ja, und das verfolge ich dann auch. Komplex, ja.
Ja, und übrigens ist es auch lustig, weil in Island ist es zum Beispiel, wenn du ein Buch schreibst, bist du sofort in der sozialen Skala, die es kaum gibt dort, aber alle sagen, was? Also ich war Himmelfahrt auf einer ganz tollen Gartenparty in Reykjavik und dann hatte ich mein Buch verschenkt an die Gastgeberin, die auch Deutsch spricht und dann unterhielt ich mich mit Leuten und plötzlich begriff eine Frau, ich bin die, die dieses Buch geschrieben hat und mit einmal guckte die mich ganz anders an und sagte, du bist Autorin? Und ich so, ja, weil ich finde das ja ist ein normaler Beruf. Und sie so, wow. Und in Island ist das immer, das fördern sie da auch. Also leider bin ich keine Isländerin, sonst könnte ich tatsächlich davon Leben wahrscheinlich, dass ich einen Grant bekomme, also ein Stipendium, weil wenn du das einreichst und hast eine gute Buchidee, dann zahlt erstmal der Staat, wird mit den Steuern dein Buch vorfinanziert. Und dann schreibst du das in Ruhe auf, was natürlich auch toll ist. Das führt auch dazu, dass in Island zum Beispiel alle Lesungen umsonst sind. Also keiner zahlt Eintritt. Wenn ich in Island lese, gibt's kein Honorar und die Leute zahlen auch keinen Eintritt. Finde ich aber voll okay. Das Land hat mir echt viel gegeben. Ich gebe wahnsinnig gern was zurück.
Ja, das ist spannend. Sind deine Bücher auf Isländisch dann auch übersetzt worden?
Nein, aber Frauenfische Fjorde wird gerade übersetzt. Also ja, genau.
Weil auf dieses Buch bezog sich jetzt meine Frage, weil das ja auch, du hast ja gesagt, das ist ja so wichtig für die Isländer und dass diese Erinnerung einfach aufrecht bleibt und einfach irgendwo mal steht und dass das vielleicht halt eben auch noch mehr Leute vor Ort lesen, was da halt früher alles passiert ist und diese ganze Erinnerung einfach mal für alle da ist. Das ist schon spannend. Ja. Jetzt nochmal kurz zurück zu den Kraftorten. Das hat mich so wahnsinnig. Wie ist denn die Meinung dieser Leute, die das ja jetzt so geteilt haben und jetzt diesen Erfolg halt eben auch sehen und so viele Leute halt eben auch an diese Kraftorte kommen? Verlieren diese Orte dann nicht auch die Kraft? Also ich frage mich immer.
Ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß genau, was du meinst, Sebastian. Das könnte man fragen. Nee, glaube ich übrigens nicht. Das hat aber auch was mit einer inneren Großzügigkeit zu tun, die in Island sehr selbstverständlich ist. Also in Island ist ja die Gemeinschaft über allem. Da ist entscheidend, dass du auch viel mehr teilst, nicht nur deinen Kraftort. Also in Island geht es immer darum, die Schwächsten mitzunehmen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass sie uns Deutsche als Schwächste sehen. Übrigens, wir haben den Spitznamen das Fax in Island, falls du das noch nicht wusstest, ja. Das finde ich schon sehr lustig, weil das ja ein hochdigitalisiertes Land ist und wir sind so gar nicht, ne? Also ich habe auch mal im Winter ein Haus gehütet, da sagten mir die Gastgeber, Anne, erschreck dich nicht, wenn du jetzt hier in unser Haus trittst. Wir wissen ja, du kommst aus Deutschland, wir haben hier das schnellste Internet der Welt. Und das war echt im hinterletzten Ort, ja. Da sind sie ja komplett durchdigitalisiert. Ja, aber man hilft sich gegenseitig. Also ich muss mich immer dran gewöhnen, ich liebe das, es ist ja ein sehr geschlechtergerechtes Land, aber in Island passiert es dir nicht, dass ein Mann dir nicht die Tür aufhält. Das ist jetzt sehr oldschool von mir, das gebe ich zu. Aber dieses galante, elegante, dieses, hey, ich will, dass es dir gut geht, das ist vielleicht so die Grundhaltung. Das ist auch ja die Grundhaltung dort von Männern, die sich als Feministen bezeichnen und sagen, ja, aber der Feminismus gibt mir ja als Mann so viel Freiheit. Es ist eine Denke, da müsstest du, glaube ich, hier eine Extrasendung drüber machen und mal diskutieren, was das bedeutet. Also, und es geht aber immer, ja, ne? Und es geht immer darum, also, und übrigens kleines Beispiel am Rande, du würdest in Island eine Sendelizenz für einen Sender verlieren, wenn du in einer Talkshow nicht gleich viele Frauen wie Männer hättest. Also nur mal das transponiert auf das, was wir heute noch im Jahr 2025 in Deutschland erleben, ist ja skurril fast, ne? In Island geht es immer darum, dass niemand zurückgelassen wird, nennen wir es mal so. Und damit heißt das, es ist ein wohlhabendes Land wieder. Sie haben es wirklich geschafft, nach der Finanzkrise gut auf die Beine zu kommen, dank des Tourismus natürlich auch. Aber es geht wirklich darum, wir wollen, dass es euch gut geht. Also ich habe eben über den Dettifoss, wir haben über den Golden Circle gesprochen, dass da so viele Toiletten überall sind. Das ist natürlich, wir wollen, dass es den Leuten, die hier reisen, auch gut geht. Das muss man ja mal ehrlich sagen. Und ja, so ist es aber auch mit dem Kraftort. Du kannst es wirklich bis in so eine kleine Einheit denken, dass du sagst, okay, das ist mein Kraftort, aber ich habe mich entschieden, den zu teilen. Der ist ja dann nicht im eigenen Garten oder so, ne, sondern ich habe mich entschieden, den zu teilen und dann dürfen andere dahin. Für mich war das total spannend. Du hast schon gerade gesagt, es ist bestimmt irritierend, dass dieses Buch kein Vorwort hat. Es geht so volle Galotte rein. Da musste ich wirklich diesmal auch meinen Verlag, meine Lektorin auch davon überzeugen. Die fanden das echt ein bisschen absurd. Und wäre das nicht schon jetzt mein 10. Buch, hätten sie mir das sicher auch nicht durchgehen lassen, weil ich habe gesagt, Leute, ich habe auf der Recherche Brad Pitt getroffen. Das verschenke ich doch nicht. Und so siehst du dann meine Denke vielleicht auch. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen erstmal die elektronische Vorschau lesen, bevor sie beschließen, ein Buch zu kaufen. Oder sie blättern es auf. Der erste Satz, finde ich, da gibt's ja, glaube ich, verschiedene Theorien. Ich finde, der erste Satz ist total entscheidend. Und bei mir geht's ja gleich damit los, dass gestern Brad Pitt hier war, so ich den getroffen habe. Und dann habe ich gesagt, also da jetzt erst ein Vorwort, oh Mann, also im letzten Buch, ich liebe meine Freundin Sigga, die hat so ein tolles Vorwort geschrieben, meine isländische beste Freundin. Aber dann liest du erst Sigga Þorgils und nicht Anne Siegel. Ich will ja, dass es gleich reingeht. Und dann sagte ich, wollen wir nicht das zweite Kapitel als Vorwort nehmen? Und meine Lektorin so, das ist jetzt schon ein bisschen komisch. Und dann kam aber ihr die Idee, wie wäre es denn, weil das Kapitel war auch fast schon fertig, wie wäre es denn, wenn das mal ein Anne Siegel Kapitel ist? Und da musste ich ja erstmal schlucken. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Also ich kann mir ja mal die Freiheit gönnen. Also ich würde sagen, als Autorin versuche ich auch immer sehr bescheiden zu bleiben, aber da passte das. Und mit einmal hatte ich die Frage, oh, was ist denn mein Kraftort und bin ich bereit, den zu teilen? Und dann dachte ich, ja, den teile ich total gerne. Das habe ich dann auch gemacht. Übrigens auch sehr lustig, das ist ja ein Gästehaus inzwischen wieder, eine alte Fischfabrik, Tungul Ending, am Arctic Circle gelegen. Oder am Arctic Coastway. Und das hat ein junges deutsches Ehepaar gerade übernommen. Und ich hatte total vergessen, denen das zu erzählen. Ich habe die auch gar nicht erst gefragt. Und die schrieben mir neulich und sagten, es würden mit einmal Leute mit meinem Buch bei ihnen auftauchen. Sie wollten mal kurz Hallo sagen. Sie wüssten, wer ich sei und lieben meine Bücher. Aber das sei ja jetzt eine Überraschung. Und das ist ein Ort, du musst halt nicht in diesem Gästehaus absteigen, sondern man kann da ganz toll abends auf die Terrasse, es gibt ein Café auch dort, da siehst du, ich glaube, einen der spektakulärsten Sonnenuntergänge, die du überhaupt in Island sehen kannst, siehst du dort so. Das habe ich also gerne geteilt, aber es war für mich auch eine interessante und neue Frage, mir das dann erstmal selber nochmal klar zu machen, ja, wo ist da mein Kraftort?
Ja, das ist schon spannend. Ich finde auch zum Thema der erste Satz, es gibt ja einen Preis, ne, für den ersten Satz eines Buchs. Mhm. So wichtig ist das.
Also, das wusste ich nicht.
Es gibt Preise dafür und weiß gar nicht, wie tief ich hier gehen kann, aber also wir schreiben ja auch
Bücher. Bist du in der Jury?
Nein. Aber wir haben Line und ich, meine Frau und ich, wir haben irgendwann mal gesagt, wenn wir mal irgendwie so ein autobiografisches Buch über unsere ganzen vielen Reisen schreiben, dann wird der erste Satz, mein Arsch brennt wie die Hölle. Geht um Chilis in Thailand. Und ich dachte so, das ist so ein richtig geiler erster Satz, um ein Buch anzufangen.
Großartig.
Und dein Buch fängt an mit Brad Pitt war gestern hier, aber Island braucht Brad Pitt nicht. Grob zusammengefasst.
Am Tag vor mir war Brad Pitt hier, aber Island braucht Brad Pitt eigentlich nicht. Island hat Siggi. Damit geht's los.
Genau. Und Siggi ist der Hauptcharakter deines ersten Kapitels. Und Siggi ist Nationalpark Ranger. Total spannender Typ, der auch so ein bisschen aussieht wie Brad Pitt. Du hast ja auch Bilder da drin. Und der hat auch einen richtig krassen, anstrengenden Job hat, ne? Also ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, Kraftorte und viele Menschen und so weiter und so fort. Und der ist ja auch da unten am Golden Circle halt hauptsächlich stationiert, wo extrem viele Leute sind. Und er findet ja auch, hat er gesagt, ich glaube 98% der Leute sind ganz toll und haben keine Probleme. 1% haben Probleme, aber die sind auch trotzdem toll.
So ein bisschen dappelig, würden wir sagen. Ja, genau.
Genau. Und 1%, das sind die halt immer Idioten sind. Ich glaube, er nennt sie sogar Idioten.
Er nennt sie Idioten, er hat sie auch so genannt, ja. Er ist übrigens inzwischen Chef-Ranger geworden. Das ist die Nachricht, die ich jetzt habe. Die hat sich entwickelt, jetzt gerade, nachdem das Buch schon erschienen ist. Das fand ich ganz toll. Das hat er total verdient. Er ist ein guter Typ.
Ja, sehr cool. Und solche Leute braucht es, ne? Vor allem auf solchen so beliebten Orten, wo wir die Leute halt eben auch leiten müssen. Du hast ja den Dettifoss angesprochen, wahnsinnig beliebt. Uff. Scharen, Hunderte, Tausende besuchen diesen Wasserfall jeden Tag und da braucht es auch eine entsprechende Sicherheit und Infrastruktur, damit das auch alles erhalten bleibt. Das ist ja auch einfach dieses große Problem. Ich erinnere mich noch an meine erste und letzte Reise auf Island. Ich war bisher nur einmal dort und auch nur ganz kurz, wo halt überall, und das ist vor Corona gewesen, hier bitte nicht Kackenschilder.
Ja,
in
stimmt.
Verschiedenen Sprachen und hauptsächlich halt auch irgendwie auf Chinesisch, glaube ich, war das.
Ja. Oh Gott.
Und deswegen kann man halt eben auch stolz sein auf solche Ökotoiletten, weil es überall wirklich gebraucht wird. Dieser Tourismus hat, ich weiß nicht, wie es heute ist.
Es ist tatsächlich so.
Ein bisschen ruhiger geworden, ne?
Naja, also mit China, das hat sich ein bisschen erledigt. Es gibt nicht mehr ganz so viele Reisende aus China. Island hat ja vor vielen Jahren ein Freihandelsabkommen mit China geschlossen. Und dadurch ist die freie Reise für Chinesen erstmal ganz toll gewesen. Es hat sich unter Corona so ein bisschen verändert. Mhm. Ja, es gibt Schilder auch an den Häusern, da steht dran, das habe ich selber erstmal nicht begriffen. Also in Isafjordo, in den Westfjorden, sind ja sehr viele Kreuzfahrtleute, die dann ausgespuckt werden. Und wenn du dann da bist, siehst du mit einmal, wie klein eigentlich die Häuser sind, wenn dann so eine, also so ein riesen MS Europa 2, das ist, also da sind 6000 Leute, glaube ich, in diesem Schiff. Und Isafjordur hat, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, 1000 Einwohner oder 1500, glaube ich, sind's. Das ist schon krass. Und aber da stand an den Schildern, an den Häusern standen Schilder, da stand dran, bitte nicht in die Häuser fotografieren. Und da habe ich drüber gelächelt, Sebastian. Und dann hatte ich aber mein Goethe-Stipendium und wohnte in einem kleinen roten Haus mitten in Reykjavik im Gröndalshus, wo oben auch dieses Gröndals, dieses Vogelforschermuseum ist. Und mein erster Morgen war wirklich spektakulär. Auf dem Platz vor dem Haus ist ein so ein Punkt, wo dann Reiseführungen in der Stadt auch immer stehen. Und ich hatte lustigerweise so ein gestreiftes Nachthemd an mit so einem Steg, Kragen sah ein bisschen retro aus und habe, ich bin so jemand, wenn ich, also ich kann überall schlafen, ich arbeite aber oft sehr, sehr intensiv und lange und dann reise ich und bin an so einem Ort den ersten Tag und penne erstmal 18 Stunden. Das ist total großartig, eine Gabe, für die ich unglaublich dankbar bin. Und ich war so ganz verpennt und machte so, ich glaube es war 11 Uhr morgens, machte die Jalousie vom Schlafzimmer hoch und schaute ins Okular einer Kamera. Und es schrie jemand, look, look, there's an Icelander. Und der, es war ein Amerikaner, der in mein Schlafzimmer fotografierte. Und mich gerade so das erste Mal morgens in den Himmel guckend fotografierte. Und plötzlich begriff ich, warum da diese Schilder waren, nicht in die Häuser rein fotografieren. Das war ein unglaublich verrückter, skurriler Moment in meinem Leben, der nicht ahnte, wer ich eigentlich bin. Ja,
ja, das ist tatsächlich, ist es vor Corona, ich erinnere mich, in Hallstatt in Österreich ist es halt auch ein großes Thema gewesen, wo halt auch viele asiatische Gäste in die Häuser reingegangen sind und das halt quasi so als Freilichtmuseum angesehen haben. Und es gibt viele Orte. Ich erinnere mich an Geiranger Fjord in Norwegen. Das ist ähnlich. Ganz wenige Einwohner, ein paar hundert Einwohner. Und wenn da ein Kreuzfahrtschiff ankommt und dann ein paar tausend Leute irgendwie ausspuckt, das kann der Ort eigentlich nicht ab. Das kann die Natur nicht ab. Das ist Wahnsinn, was man allen antut.
Insofern muss man aber mal ehrlicherweise sagen, ist dieses Konzept vom Golden Circle total gut. Denn der Tourismus wird auf diesem Golden Circle gelenkt. Das heißt, ab davon gibt es oft ganz tolle Orte und da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Aber die meisten Leute preschen über diese vorgegebene Route. Und die meisten Leute, man muss ja sagen, der größte Anteil der Reisenden in Island sind Briten und Amerikaner. Wir sind da, ich weiß gar nicht, auf Platz 5 oder so als Deutsche, also eher weiter hinten.
Ja, ich bin da mittlerweile auch total vorsichtig, was das Teilen von Ortschaften halt eben so ein bisschen angeht, vor allem auf Instagram, also weil ich ja viel als Fotograf irgendwie so auf Instagram unterwegs bin und achte immer darauf, kann der Ort das überhaupt vertragen und wie bekannt ist er? Wenn er nicht bekannt ist und sehr fragil, dann teile ich halt eben nur das Bild, aber halt eben nicht die Location, da muss man sich schon die Arbeit dafür machen, um es halt selber herauszufinden. Wenn es jetzt ein Deadly Force ist, der halt sowieso super bekannt ist und sowieso alle da sind, dann ist es halt so, ja gut, das ist ja dafür ausgelegt und dafür ist es da und die Leute werden halt entsprechend gelenkt. Aber so Thema Natur ist natürlich auch ein Riesenthema für Island und für die Isländer. Du hast ja auch für dich gesagt, du kommst ja eigentlich aus der Natur, du bist ja so ein Bauernkind, lebst jetzt halt in der großen Stadt, du hast in Köln, lebst du, das ist deine Arbeitsheimat, San Francisco. Und jetzt Island ist natürlich wieder so ein bisschen Weg zurück in die Natur. Und für die Leute, für die Locals ist das ja allen auch so wichtig. Ne? Wir haben ja diesen Spruch, und das ist ja bei uns wirklich eher so ein Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Aber ist das wirklich so? Wir finden schon immer irgendwie so einen Grund, warum wir nicht rausgehen und warum wir uns doch lieber im Café treffen, weil es irgendwie ungemütlich ist. Auf Island ist das anders. Man trifft sich immer irgendwie draußen. Man geht raus, man geht Nordlichter schauen, man geht in Hotpot, man geht Eisbaden. Das ist Teil des Lebens und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Teil des Geheimnisses.
Ja, du teilst damit ja auch deine Erlebnisse in der Natur. Also ich habe, das beschreibe ich im Buch ja auch, ich habe diesen einen Winter in Flattery verbracht, in diesem Ort, wo eben meine Gastgeber sagten, erschreck dich nicht, wir haben hier das schnellste Internet. Ne? Da die Reise oder dieser Aufenthalt war geplant für 5 Wochen und ich blieb 9, weil ich da nicht wegkam, weil wir Lawinen hatten. Und das war ein ganz kleiner Ort. Ich war da Bürgerin Nummer 199. Und abends traf man sich im Hotpot. Und das heißt, du erzählst dir da auch deine Erlebnisse vom Tag. Und da bin ich immer abends in den Hotpot gegangen. An anderen Orten gehe ich immer gerne morgens in den Hotpot. Das ist dann fast wie die Tageszeitung. Da wird auch immer über Politik diskutiert. Und es ist übrigens auch verrückt. Island hatte früher überhaupt keine Telefone. Also es gab so wenig Telefone in Island, dass man nicht mal Wählscheiben hatte, sondern nur eine Kurbel. Also deine Nummer war 3-mal zurück, 2-mal vor oder so, ja. Heute ist Island das Land mit der größten Telefondichte auf der Welt. Also, dass Leute mehrere Handys haben, ist überhaupt kein Ding. Aber im Hotpot und im Schwimmbad ist das Handy komplett verboten. Das ist der heilige Ort. Das ist total interessant. Es irritiert mich immer sehr, aber ich finde es auch schön.
Ich glaube, Hotpot ist ja auch ein großes Thema in deinem letzten Buch gewesen, ne? Also wo die wilden Frauen wohnen. Ich meine, irgendwie erinnert mich das irgendwie an was, dass du da halt eben auch mit jemandem interviewt hast dazu, ne? Oder jemanden produziert hast dazu und das halt auch so dein Einstieg in diese Hotpot-Welt war. Ist das so?
Nee, ich glaube, ich musste mal, ach so, ich weiß warum. Natürlich, du denkst an Agnes Anna, natürlich, die hat diese Hotpots mit Bier gemacht, deshalb kommst du da drauf.
Kann sein.
Ja, das war das Verrückte. Ja, ich beschäftige mich da tatsächlich mit dieser Hotpot-Kultur, weil meine isländischen Freunde, wenn ich erzählt habe, ich fahre nach Orskursandur und interviewe, die sagten die, hey, Moment, ist das die mit den Bierbottichen? Also die hat wirklich Hotpots mit Bier gemacht. Und das war total neu in Island. Und dadurch ist ihre Brauerei auch, also die Brauerei ist überhaupt die erfolgreichste in Island. Das war ja eine Frau, die selber nie Bier getrunken hatte vorher. Der Mann war verunglückt und die musste sich was überlegen, damit sie diesen kleinen Ort, in dem sie lebten, nicht verlassen müssen. Also er war Fischer gewesen und dann hatte sie die Idee, eine Brauerei zu machen. Und hey, bis 1989 war Bier in Island ja sogar verboten. Und alle sagten, die ist ja total verrückt. Und die ist die erfolgreichste Brauerin Islands geworden. Und sie wollte übrigens noch ein 5. Kind. Und es war klar, wenn wir kein Geld haben, läuft das irgendwie nicht. Sie musste wirklich kreativ werden. Und da habe ich angefangen, ja, mich eben mit diesen Hotpots nochmal anders zu befassen. Und habe dann eben auch gelernt, in Island ist immer, die neuesten Hotpots sind immer das neue dicke Ding. Also ich kriege immer mit, wo neue... Also in Akureyri gibt es so ein Waldbad zum Beispiel. Das lieben alle. Und auch aus Island reisen dann viele Leute dahin, weil sie sagen, ach, das ist ja mal ein schöner Ausflug, jetzt gucken wir uns das an. Ne? Also wenn du da was Neues erfindest, finden das alle toll. Aber ja. Dieser Hotpot am Morgen, das ist eben, man geht schwimmen, das Wasser ist eben doch sehr wichtig in Island. Als die Finanzkrise kam, hat auch da was stattgefunden. Plötzlich fingen die Leute an, im Meer schwimmen zu gehen. Das war bis dahin überhaupt nicht so verbreitet. Das hatte was mit diesem, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen uns auch mit der Natur, mit dem, was wir haben, auseinandersetzen. Das war, glaube ich, auch so eine, oder ist ja eine körperliche Grenze. Erfahrung, wenn du mehr schwimmen gehst, so. Ich hatte das tatsächlich auch einmal mit meiner Freundin Sigga probiert, da bin ich echt gescheitert, weil ich keine Neoprenschuhe hatte und sie ist Philosophin und erzählte mir gerade von Kant und lief vor mir so und tauchte schon so in die Fluten ein. Ich so, Sigga, ich bin hier raus, bin dann gegangen und habe das erst sehr viel später auch begonnen und dann richtig gelernt, wie man im Meer schwimmen geht. Also das ist auch nochmal eine größere Sache geworden nach der Finanzkrise.
Ja, und heute ist Eisbaden für dich so eins dieser grandiosesten Dinge, die du so machst, oder? Also du machst es ja jetzt relativ regelmäßig und super gerne. Ich finde, es ist immer schwer, den Leuten zu erklären, was es einen gibt, aber dieser Endorphin-Kick am Morgen, also du kannst danach eigentlich keinen schlechten Tag mehr haben.
Ja, das ist witzig, weil ich habe gesagt, ich war noch 2 Wochen biobreit, nachdem ich das erste Mal gemacht habe. Und ich bin eh schon ein sehr zuversichtlicher und fröhlicher Mensch. Also war ich mein ganzes Leben lang. Ne? Also dafür bräuchte ich das nicht. Aber ich habe plötzlich begriffen, warum Leute das wirklich als totalen Kick für sich nehmen auch. Ja.
Ja. Jetzt lass uns noch mal nach 50 Minuten mal ein bisschen
über dein Buch. Wir wollten gar nicht so lang werden, ja, aber egal. Ja.
Sprechen, denn du hast ja, wenn dein erstes meine ich damit in dieser Serie jetzt so gesehen, wo die wilden Frauen wohnen, das sind ja tatsächlich halt alles Frauen, wie der Titel schon sagt. Das ist jetzt quasi diese ganzen Geschichten, die du auf deinen Lesungen erzählst, die halt eben nicht ins Buch passen. Und die Männer.
Ja, genau.
Und du hast halt wirklich spannende Leute halt interviewt. Ne? Sigi haben wir schon angesprochen, der jetzt Chef der Nationalparkbehörde halt ist. Du hast Haraldur, der irgendwie total stolz drauf ist, irgendwie die meisten Steuern, glaube ich, auf Island zu zahlen. Du hast tolle Designer, eine Schafzüchterin. Kannst du vielleicht mal für die Hörer so 1-2 Geschichten auspacken, was uns erwartet? Was haben diese Personen mit dir geteilt?
Also, es ist ein bisschen so eine Mischung, oder ich fange mal anders an. Das, was, glaube ich, durch die Biografien scheint, ist, wie erfindungsreich die Menschen sind in Island. Also dieses... Wir sprechen ja über ein Land, wo es ja nicht mal Bäume gibt eigentlich oder wenig Bäume, obwohl das wird gerade diskutiert. Es gibt Versuche mal wieder auch um Húsavík herum Wälder anzuzüchten und das finden die Isländer, die ich kenne, alle völlig bescheuert. Oder um meine Freundin Greta zu zitieren, was soll ich mit Bäumen, die versperren mir nur die Sicht. So denken Leute aus Island, die übrigens ja auch immer den Horizont sehen wollen. Aber wir sprechen über ein Land, das ja nicht sehr reich, jetzt bis auf die Geothermalenergie, an Bodenschätzen zum Beispiel ist. Und das heißt, die machen aus dem, was sie nicht haben, unglaublich viel. Ein gutes Beispiel dafür ist Fertram, der aus Kabeljau haut, also aus der Haut von Wildkabeljau Heilpflaster macht. Der war selber als Biotechnologe, hat der hat praktisch festgestellt, dass Diabetiker, das wusste ich übrigens vorher auch nicht, dass die Wunden von Diabetikern nicht heilen oder nicht gut heilen. Und er hat in der Orthopädietechnik gearbeitet und hat dann überlegt, was kann man eigentlich machen für Wundheilung. Und da kam er hat als Kind übrigens, man fängt ganz früh schon an zu arbeiten in Island, also dass du mit 10 oder 11 schon Ferienarbeiten machst, ist ja total normal. Und er hat als Kind in der Fischfabrik gearbeitet und hat sich damals schon geärgert, dass die Haut vom Kabeljau immer weggeschmissen wurde. Und er hat heute im Moment die wirklich wichtigste Firma von ganz Island. Gericis ist eine Firma, die Wundheilpflaster aus dieser Fischhaut macht. Gegen Verbrennungen, also eben auch für Diabetiker, und die ist weltweit eine spektakuläre Firma geworden. Also das finde ich eine total verrückte Geschichte. Oder eben dieser Wildnisforscher, der mir nochmal den isländischen Begriff von Wildnis, auch aus dem Hochland gesehen, nochmal nahegebracht hat. Denn du sagst, du warst in Südafrika, du gehst gerne in den Busch. Ich kenne das aus Panama, wo du auch eben in den Busch ja richtig gehst. Und der Busch heißt ja wirklich Busch. Da sind so viele Pflanzen, dass man erstmal wahnsinnig überwältigt ist. Ich glaube, Sebastian, dass wir beiden sagen würden, das ist unser jeweiliges Bild von Wildnis wahrscheinlich. Also für mich ist es das. Oder auch in Kanada habe ich solche tollen Wälder kennengelernt früher. Aber in Island ist die Wildnis das Nichts. Und damit musst du erst mal klarkommen. Das heißt wirklich, ja, wir schützen das Nichts aus unserer Sicht. Und wenn du dich dann näher damit befasst, stellst du aber fest, das sind ja so ganz unterschiedliche Formationen der Erde, die so viel mit uns auch machen, wenn wir dort reisen. Also, dass du mit einmal so tropfende Moostentakeln hast oder du hast mit einmal so eine Lava-Gegend. Oder ich habe vorhin erzählt, ich bin von Anfang an nach Öxarfjörður gereist. Da denkst du erst, oh Gott, da hast du so Pisten, die auch einen sehr an Afrika erinnern, so aufgehäufte Pisten, aber aus schwarzer Lava. Das ist die Gegend, wo die Amerikaner die Mondlandung früher geprobt haben. Das sagt, glaube ich, wirklich alles, ja. wo Leute nachts sich einander wecken und sagen, oh, wir kriegen Besuch, weil du siehst am Horizont das eine Autolicht. Und du weißt, wenn der da ist, dann musste der eine Dreiviertelstunde vorher in unsere Richtung abbiegen. So. Und ja, das fand ich spannend, auch nochmal mit jemandem zu sprechen. Was ist eigentlich die Wildnis aus deiner Sicht? Und natürlich kommen dort dann auch die Gletscher mit rein. Etwas, was in Island ja auch ein großes Thema ist, ist der Klimawandel, weil diese Insel das ja viel mehr spürt schon als wir. Du hast von Stürmen, von Winden erzählt, die werden immer krasser in Island gerade. Also selbst Einheimische sagen, solche Stürme haben wir hier noch nicht erlebt, ja. Also als ich in Flatiri war.
Das heißt schon was, ne?
Das heißt total was. Und ich übrigens, ich bin selbst, würde sagen, dass ich nicht so ein angstvoller Mensch bin. Und meine ersten Nächte in Flatiri, in diesem Haus, wo ich auch alleine im Haus, das ist das letzte Haus am Ortsrand gewesen. Ich weiß noch, die ersten Schneestürme. Und übrigens, wir hatten 65 Schneestürme und 3 Blizzards in der Zeit. Und ich weiß noch, dass ich bei den ersten Schneestürmen bin ich aufgestanden und habe so aus dem Fenster geguckt und dachte, wow, wie krass. Also ich kannte bis dahin Island schon sehr gut, aber das, und ich bin oft im Winter da, das hatte ich auch noch nicht erlebt. Und dann dachte ich aber so für mich, naja, das Haus ist aus den 70ern, das wird schon anderes gesehen haben. Ach, ich gehe wieder ins Bett so. Und dann am nächsten Abend war ich im Hotpot und meine Nachbarn sagten, Anne, du bist eine sehr mutige Frau. Und ich so, warum? Ja, weil wir haben echt gerade Angst. Und ich so, was? Das war wirklich unglaublich. Dadurch hatte ich auch bei denen gleich einen Stein im Brett. Aber ich hatte das so echt falsch eingeschätzt, ja. So. Und dann lernst du aber, dich immer mehr damit auch auseinanderzusetzen. Ja, das war krass.
Aber da kommen wir tatsächlich zum nächsten Punkt. Zuversicht. Zuversicht ist so ein großes Thema. Du bist sehr zuversichtlich und du bist halt eben auch sehr optimistisch. Und für dich ist es ja auch immer so, die Isländer sind ja auch immer sehr zuversichtlich, oder? Ich glaube, dass sie halt immer das Positive in den Dingen eigentlich sehen. Und
Ja, das stimmt einerseits und übrigens lustigerweise, ich habe sogar einen TED-Talk über Zuversicht gemacht. Als ich gefragt wurde, ob ich einen TED-Talk mache, wusste ich sofort, das ist mein Thema. Ne? Aber lustigerweise, ich habe einen Spitznamen auf Island. In Island kennt man mich als Miss Sunshine. Das ist mein Spitzname dort von Anfang an, weil ich ein sehr positiver, strahlender Mensch bin. Und es gibt in Island natürlich diese positive Haltung, aber nach außen hin wirken die, also aus dem Ort, aus dem ich gebürtig komme, würde man sagen, die wirken so ein bisschen grummelig. Das sagt man, glaube ich, im Norden auch, ne? Also die Isländer können so ein bisschen grummelig wirken. Ich hatte gerade ein Interview mit Satu Rämö, mit der finnischen Autorin gemacht für ein Literaturmagazin. Und die ist so eine Krimi-Autorin, die sehr bekannt ist im Moment. Und Satu sagte dann auch, sie findet, dass die Finnen und die Isländer, sie lebt in Ísafjörður, die haben so viel miteinander zu tun, weil die auf den ersten Blick so grummelig wirken. Und dann, wenn man aber Freundschaften findet, dann sind das oft ganz, ganz tiefe Freundschaften, die man aus anderen Ländern so nicht kennt. Und das haben die trotzdem. Also die sind zuversichtlich, das stimmt. Aber also ich war ganz profanes Beispiel. Ich war neulich in so einer Boutique und sagte irgendwie, ach, das sieht ja toll aus. Und dann guckte die Frau mich an und sagte, in Reykjavik, ne, sagt sie so, und wo bist du? Hier würde das keiner sagen. Das fand ich wahnsinnig gut. Und dann meinte ich so, ah ja, stimmt. Also ja, ich habe hier eh den Spitznamen Miss Sunshine. Und sie so, alles klar. Also nur so, ne? Also dieses offene Aufeinanderzugehen haben die Isländer nun auch wieder nicht. Die sind aber neugierig auf alles Fremde. Und ich werde ganz oft für eine Isländerin gehalten. Das ist leider doof, weil wenn du als fremd erkannt wirst, kriegst du sofort ganz viel Kontakt, weil das ist auch ein bisschen in der Geschichte dieser Insel. Also Philosophie heißt übersetzt Weltwissen. Früher war es diese abgelegene Insel im Nordmeer. Wann immer Menschen dort gestrandet sind oder ankamen durch Zufall oder ne, nicht weiterkamen, sagten die, wow, wo kommst du her? Wie sieht's da aus? Was esst ihr? Wovor habt ihr Angst? Also es gab immer diese große Neugier und auch das Fremde willkommen zu heißen, ist eine große Tradition in Island.
Ja. Ja, ich finde das spannend. Ich mag zum Beispiel, ich bin auch viel in Finnland, immer jeden Winter bin ich immer mindestens einmal dort und ich finde das total cool. Tatsächlich, und das kennt man halt aus, also ich bin ja gebürtiger Mallorquiner, ich bin halber Spanier, halber Deutscher und ich finde es so toll, dass man in Finnland schweigen kann. Also Schweigen ist eine Kunst und das beherrschen wir in Deutschland zum Beispiel gar nicht. Wir verfallen immer in diesen Smalltalk, gar keine Ruhe aufkommen lassen. Es ist komisch und in Finnland ist das so toll, einfach mal
das,
so nebeneinander zu sitzen und das so
genau. Das ist übrigens aber auch in Island wie eine Tradition. Also ich habe mit meinen isländischen Freunden und Freundinnen schon so viel geschwiegen wie mit noch niemandem anderswo auf der Welt. Ja, da sitzt du und guckst aufs Meer und es fühlt sich ganz toll an. Oder man sitzt da, ich sag meiner Freundin Sigga zum Beispiel ganz oft, die ist nun auch noch Philosophieprofessorin, ich gucke niemandem so gern beim Denken zu wie dir. Ne? Wenn wir dann schweigend da sitzen und plötzlich sagt sie, ach und übrigens, ich liebe das total. Und ja, man schweigt auch ganz viel miteinander, aber man sabbelt auch richtig viel. Also da ist es wirklich dieser krasse Unterschied, der passt, glaube ich, auch zu meinem Naturell sehr, denn ich muss ja ganz oft allein meine Texte schreiben. Und ich liebe, als glaube ich, es haben auch nicht alle, die schreiben, ich liebe es total, mit meinen Texten dann wieder in die Welt zu ziehen und mit Leuten darüber zu diskutieren. Deshalb passt Island, glaube ich, auch echt gut zu mir. So, ja.
Ja, das ist spannend. Also das ist das Tolle an anderen Ländern, anderen Kulturen und dieses viele Reisen, dass man halt überall sich so viel mitnehmen kann und einfach so wahnsinnig, ja, viel lernt. Reykjavik hat ja so zwei Drittel der Einwohnerzahl, glaube ich, des ganzen Landes, ist ja die Metropole. Ich glaube, Sigi hat gesagt, dass München wie ein großes Dorf ist und Reykjavik quasi diese riesen Metropole. Ich würde jetzt Reykjavik eher als ein großes Dorf bezeichnen. Das kommt halt auch immer auf die Perspektive drauf an und die Erfahrung. Aber es ist halt eben, du hast auch einen eigenen Roman darüber geschrieben. Ne? Also was fasziniert
Reykjavik
dich?
Reykjavik Blues, ja.
Genau, was fasziniert dich an der Hauptstadt?
Ich musste natürlich neulich sehr an Sigi denken. Als ich jetzt bei meiner letzten Reise vor 2 Wochen stand, ich nachts um 1 Uhr in der Oststadt und ich dachte, nenn mir irgendeine Hauptstadt auf der Welt, die so einen Sound hat. Also ich bin selber auch so ein soundaffiner Mensch, weil ich schon so lange auch fürs Radio arbeite. Ich liebe Töne. Ich sammle auch Töne übrigens, wenn ich reise. Und ich stand vor dieser Haustür. Die Stadt schlief regelrecht und ich hörte Seevögel und eine Katze schnurrte auf der Straße, ging an mir vorbei. Ich liebe an Reykjavik, dass das wirklich eine Hauptstadt ist, die mitten in der Natur liegt. Da ziehen die Wildgänse über die Stadt. Also aus ganz vielen Häusern habe ich einen Blick aufs Meer. Das Meer ist immer nur so ein Sprung entfernt. Und wenn ich in Reykjavik bin, ich schaffe das auch nicht abends nochmal eine Runde am Meer vorbeizumachen. So, ich laufe auch sehr viel dort. Ich bin überhaupt jemand, die gerne läuft und finde das immer irre. Wir haben ja alle diese kleinen Zählgeräte auf unseren Handys. Ich kann immer daran sehen, wann ich sehe an meiner digitalen Meditationsuhr, wann ich Bücher schreibe, weil ich dann immer den höchsten Ausschlag habe, weil ich viel meditiere. Und wenn ich in Reykjavik bin, sehe ich das an meinen Gehzählern, weil ich dann immer die meisten Schritte habe. So, ja. Und die Stadt ist größer, als man denkt. Du hast natürlich recht. Es hat aber übrigens tatsächlich während Corona so eine leichte Veränderung nochmal gegeben in Island. Plötzlich ist das Land doch wieder attraktiver geworden, was einerseits mit der Digitalisierung zusammenhing, aber es hat auch damit zu tun, dass Island plötzlich vor diesem komischen Moment stand, dass die Menschen nicht mehr reisen können. Wir vergessen ja manchmal in unseren Erzählungen, dass auch die dort Lebenden oft eine Art Inselkoller kriegen und sagen, also wenn ich hier nicht einmal im Jahr richtig lange wegkomme, dann geht das gar nicht. Und ich mache immer Witze, also Teneriffa, da muss es so eine Art Zweit-Community geben, weil Isländer reisen krass gerne nach Teneriffa und nennen Teneriffa auch nur Tene auf Isländisch. Das ist immer Tene. Und tanken dann so richtig viel Sonne im Winter, ja. Plötzlich konnten aber Isländer nicht mehr reisen. Und es kamen ja auch keine Reisenden mehr ins Land. Und ich sehe dein Lachen dabei. Es ist total schön. Ja, ich weiß auch noch die ersten Flüge ab Frankfurt. Da war ich immer irritiert, weil ganz dunkel, braun gebrannte Menschen mit mir ins Iceland Air in diese Box gingen und dann eben nach Reykjavik flogen. Das waren immer die Zubringerflüge von Teneriffa. Das fand ich wahnsinnig gut. Ja, und mit einmal hat die isländische Regierung was Interessantes gemacht, Sebastian. Die haben mit einmal ja festgestellt, es kommen ja auch keine Leute mehr ins Land. Du konntest ja Island nicht mehr bereisen unter Corona. Und dann haben sie Gutscheine verteilt und mit einmal haben die Isländerinnen und Isländer ihr eigenes Land wieder entdeckt und sind auch an die Orte gereist, wo sie sonst sagten, nee, du, da ist mir zu voll, da sind ja nur Touristen. Und plötzlich gab es sowas wie ja, auch so ein Nature Revival Comeback des ländlichen Islands. Und plötzlich kauften Leute, die das nie für sich vorgesehen hatten, Sommerhäuser. Was in Island nicht so verbreitet war, wie zum Beispiel in Finnland oder Schweden. Mhm. Und also das ist nach der Finanzkrise, auch nach der Corona-Krise, gab es nochmal wieder eine Rückbesinnung aufs Land. Und das fand ich spannend. Es hat auch dazu geführt übrigens, dass viele sagten, ich will nicht in Reykjavik sein, wenn sowas kommt wie die Pandemie, und sind dann in die Westfjorde zum Beispiel gezogen, die ja mit einmal wieder hip wurden. Es gab neue Tunnel, es gibt eine komplette Digitalisierung. Island war auch vorher schon sehr remote. Also man war schon sehr gut auf das eingestellt, was Corona von uns anderen ja so wie einen neuen Muskel erfordert hat. Das hat es nochmal ein bisschen verändert. Also das ländliche Island ist heute doch wieder etwas populärer. Und im Moment, also ich kann mich noch erinnern, vor Jahren, da gab's, mir hat mal jemand eine Fischfabrik in Dalvik für 30.000 Euro angeboten. heute denke ich, Mist, hätte ich doch zugegriffen. Da würden alle sagen, was? Das kann nicht sein. Also die Preise auch in den entlegenen Gegenden sind plötzlich total angestiegen, ja, so. Weil die eben nicht mehr entlegen sind, weil du heute Flugverbindungen in die Hauptstadt jeden Tag hast und so, ja.
Ja, ja, aber dein Kraftort ist immer noch sehr weit von allen entfernt. Ja. Deine Freunde kommen dich ungern tatsächlich besuchen und machen lieber FaceTime.
Das stimmt, aber auch innerhalb Islands ist das ja sowieso, also man ruft sich ja sowieso nicht normal übers Telefon an, sondern FaceTime. Oder was ich auch manchmal irritierend finde, ich habe es nicht so mit Facebook, aber halb Island ist auf Facebook, also eigentlich ganz Island, selbst die Regierungserklärung wird dort auch noch verteilt, so, ja. Und auch Anrufe meiner isländischen Freunde, wenn ich in Deutschland bin, egal wo ich bin, das ist immer FaceTime, weil man will sich ja sehen. So. Und das ist dann manchmal auch sehr, sehr verrückt.
Ja. Ich bin auch eher so, ich finde dieses ganze Videocalls, finde ich auch, weil wir halt eben so viele Videocalls, wie halt jetzt hier im Podcast auch so machen, da habe ich abends keine Lust mehr auf Videocalls. Ja,
das glaub ich.
Aber ich musste vorhin so lachen, weißt du, warum ich so lachen musste? Weil die ganzen Isländer und Inselkoller hast du angesprochen, und ich komme ja auch von einer Insel und ich mit dem Inselkoller so wahnsinnig gut, aber dass die Isländer alle nach Tene auf eine andere Insel fliegen.
Du hast recht, stimmt auch.
Finde ich sehr, sehr amüsant. Ich meine, Pay Airlines hat jetzt seine ganzen Flüge aus Deutschland gecancelt und stellt Deutschland halt zum Beispiel komplett ein und konzentriert sich tatsächlich.
Hält es komplett ein sogar? Ach, das finde ich eine schlimme Nachricht. Ich bin hier zum Glück schnell in Amsterdam. Das ist auch Brüssel.
Düsseldorf und Hamburg wurde alles zu August oder September eingestellt und alles wurde gecancelt. Es gibt gar keine Flüge mehr. Ich habe tatsächlich für übernächste Woche von Hamburg ausgeschaut. Man kann es gar nicht mehr buchen. Aktuell ist nur noch Berlin buchbar und ich glaube nur noch bis September. Und dann wird Deutschland komplett von Play nicht mehr angeflogen. Und die konzentrieren sich halt nur noch auf Teneriffa und Gran Canaria.
Ja, die haben ein paar neue spanische Destinationen. Ne? Ja, genau, Sachen, Malaga, ne? Habe ich gesehen. Ja. Ja, gut, aber das wird dann bei Iceland Air, gibt es dann große Partys. Und ich muss gestehen, Iceland Air fliege ich sehr gern aus. Also erstmal liebe ich Iceland Air, weil es so opulent und fett ist und so. Und die haben mir mal ein sehr großes Geschenk gemacht, für die, dass ich ihnen dankbar war. Also ich erlebte etwas, was ich selber in einem meiner Romane beschrieben habe, mit einmal 1:1. Und ich dachte, es kam mir so bekannt vor. Und dann dachte ich, das habe ich vor ein paar Jahren genau die Geschichte aufgeschrieben in meinem Roman, nämlich Reykjavik Blues. Und Iceland Air, wenn du landest, bevor du landest in Keflavik, kommt immer die Durchsage, Welcome Home, willkommen zu Hause. Ach, da kriege ich immer, könnte ich heulen. Das finde ich so toll. Das macht dann Play nicht, obwohl die auch gut sind. Aber ja.
Das sind so Kleinigkeiten, die es ausmachen, ne? Und einfach so dieses Gefühl. Total klasse. Ja,
also verrückt. Ich hatte tatsächlich in Reykjavik Blues meinen Helden einen Tag länger in Deutschland gelassen. Ein Musiker aus Island, der plötzlich Politiker wird und in Band 2 noch sein letztes Konzert gibt in Deutschland. Und dann gibt es Streik des Bodenpersonals und er muss einen Tag später fliegen und hat dann noch so ein Krösken mit einem weiblichen Fan, der ihm nachstellt, eine Nacht lang. Und ist dann am anderen Tag, steigt er in Frankfurt in dieses Gate 42 und die sagen, du bist Jon, wir haben ein Upgrade für dich. Der darf dann in der Business Class sitzen. Und ich erlebte Jahre später, dass mit einmal Streik des des Bodenpersonals war. Ich hatte kein Größten mit irgendwem in der Nacht, aber ich stand an diesem Gate am einen Tag mit einem Tag Verspätung und ich kriegte mit einmal ein Upgrade in die Business Class und die isländische Weihnachtspastete hat mich wieder sehr versöhnt mit dem einen Tag länger warten müssen vor dem Abflug. Aber ich saß da und dachte, wieso kommt mir das bekannt vor? Habe ich das mal geträumt? Mit einmal fiel mir auf, wie krass ist das denn? Das habe ich in meinem Roman geschrieben. Das gibt's doch nicht so. Ja. Also ich wurde auch begrüßt mit, wir wissen, wer du bist, du hast ein Upgrade. So, das fand ich echt gut. Ich habe nie irgendeinen Deal mit denen gemacht, aber ja.
Wie geht's dir bei solchen Begegnungen? Also wenn so zum Beispiel Flugpersonal dich erkennt und dann anspricht und weiß ich nicht.
Das passiert mir jetzt nicht wirklich oft, ehrlich gesagt, wobei ich auch immer noch beruhigt bin, dass ich aussehe wie auf meinen Autorenbildern. Ich war früher mal Assistentin einer sehr legendären amerikanischen Regisseurin, die auch Bücher schrieb. Und ich kann mich erinnern, ganz zu Anfang mal, da war eine Lesung und ich saß hinten und dann zischelten sich zwei Leute zu, die sieht aber gar nicht mehr so aus wie auf ihrem Autorenfoto. Und ich habe damals schon beschlossen, sowas wird mir in meinem Leben nicht passieren. Und ich habe so ein Running Gag mit Buchhändlern, dass ich sage, ey Leute, wenn ich nicht mehr aussehe wie auf dem Autorenfoto, dann sagt ihr mir das aber. Und okay, das ist dann eher so ein Witz so. Ne? Nein, ich erlebe das schon öfter, dass ich in Cafés komme und Leute lesen mein Buch und wissen aber nicht, wer ich bin. Das freut mich natürlich dann schon. Da sage ich auch nicht, wer ich bin. Aber so populär bin ich dann, glaube ich, auch noch nicht. In Island bin ich, glaube ich, fast noch etwas bekannter als hier. So. Ja. Aber nee, das ist natürlich schön, das freut mich auch total. Aber in Island ist das auch was relativ Normales. Ich glaube, das beschreibe ich ja hier auch in meinem neuen Buch, dass zum Beispiel jemand wie Brad Pitt wahrscheinlich deshalb Motorradurlaub macht in Island, weil er da diesen Blick ja kriegt, wir wissen, wer du bist, aber hier bist du einer von uns. Ne? So. Ich weiß noch, fürs letzte Buch war ich wahnsinnig lange hinter Björk her. Also ich bin echt verwöhnt, was Interviews angeht. Es gab selten, dass Leute Interviews mal abgesagt haben. Und da war ich doch ein bisschen gekränkt und dachte, das gibt's doch nicht. Und bin abends spazieren gegangen und sah plötzlich jemanden im Haus tanzen und das war Björk. So, dann merkte ich auch mit einmal, dass es jemanden in meinem ganz nahen Freundeskreis in Island gibt, die ganz eng ist mit Björk, die das aber nicht erzählt hatte. Und dadurch war ich dann schnell dran, aber Björk geht ganz normal in einer Mela-Bude in der Weststadt einkaufen. Ne? So, das ist auch angenehm an Island. So.
Spricht halt eben auch für die Isländer, ne?
Total. Ja, und übrigens, da ist das eben auch zu sagen, gut, Björk finden natürlich alle klasse, weil klar, die bringt ja auch sehr viel Steuern nach Island. Die ist ja, nachdem sie sich von Matthew Barney trennte, ist sie wieder zurückgezogen nach Reykjavik. Und ich glaube, das hat dem isländischen Bruttosozialprodukt ganz schön gut getan. So, aber nee, das ist da, du bist da nichts Besonderes. Und das ist auch toll. Das ist wirklich, ich würde mich niemals mit denen vergleichen wollen. Aber dieses Gesunde zu sagen, eine Flugbegleiterin ist mindestens so wichtig wie der Pilot oder die Pilotin. Es gibt ja die höchste Frauenfliegerquote bei Iceland Air auch inzwischen. Habe ich neulich gerade mal rausgefunden. Und ja, und auch wirklich zu sagen, ein CEO von so einer ganz großen Firma oder auch Haraldur, den du eben schon angesprochen hast, Halli, der stolz darauf ist, die meisten Steuern zu zahlen in Island. Ja, der ist ein wichtiger Mensch dort, aber da wird dann auch mehr darüber diskutiert, dass er wahrscheinlich weltweit der einzig bekannte Mensch ist, der in einem Streit mit Musk mit 100 Millionen Schadensersatzzahlung an ihn, also 100 Millionen nicht Kronen, sondern Dollar rausgegangen ist, ja. Also so, das wird dann politisch eher gesehen, so. Und wahrscheinlich würde Musk Island total hassen, weil es da eben keine sozialen Skalen gibt. Da bist du nicht als reichster Mann der Wichtigste, sondern da bist du einer von allen, so.
Naja.
Also mir hat das übrigens das war so interessant, diese Denke hat mir tatsächlich Vigdis Finnbogadottir hier mal klar gemacht. Das ist die frühere Präsidentin, die ich interviewen durfte. Das war tatsächlich ein Interview, da war ich echt aufgeregt. Und ich weiß noch, wie ich da in ihr Haus kam. Es war auch noch ein paar Mal verschoben worden wegen eines Vulkans. Da war ich in Island, aber sie konnte nicht zurückkommen, weil ein Vulkan ausgebrochen war. Und dann sagte ich ihr, heute bin ich doch ein bisschen nervös. Und sie meinte so, ich auch. Und das fand ich total süß. süß. Die ist, die, glaube ich, die verehrteste Person von ganz Island. Und sie hat erzählt, wie ihr Bruder gestorben ist und hat geweint dabei. Und ich kriegte auch so eine Gänsehaut. Und dann sagte sie einen Satz, der mir so viel über die isländische Denke erklärt hat. Sie sagte, jeder Mensch kann diese Insel besser machen. Und so denken die. Da, das war für mich so ein Schlüssel zur Seele Islands.
Das ist ein schöner Spruch. Und das spricht halt eben wirklich für die Denke, also dieses krasse inklusive Land, dieses sehr naturverbundene Land, dass sie halt eben wirklich immer das Beste aus dem machen wollen, was sie halt eben, was ihnen zur Verfügung steht.
Ja, auch wissend, dass ja, wie gesagt, ihre Rohstoffe begrenzt sind, das führte dazu, dass Bildung ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. In Island hat noch, also keine einzige Schule hatte während Corona geschlossen. Das war heilig, dass die Schulen aufbleiben, zum Beispiel. Kann man sich ja in Zentraleuropa überhaupt nicht vorstellen, allein den Gedanken. Also für Bildung wird viel ausgegeben und Bildung ist, würde ich sagen, das Wichtigste dort. Wir auch Literatur immer so wichtig war in Island. Ich habe mich gerade noch mit einem Freund darüber unterhalten, dessen Vorfahren auch eben aus dieser Gegend um den Dettifoss kamen. Und das fand ich total irre, weil alle in dieser Familie sind totale, also sind ganz berühmte Akademiker in Island. Und dann hat er mir davon erzählt und dann sagte er aber diesen tollen Satz. Also er hat so gesagt, Anne, vom Drittweltland zur Industrie, also zum einem der reichsten Länder Bildungsländer in einer Generation. Und ich so, dritte Welt sagt man nicht mehr, ist globaler Süden im Deutschen. Er spricht auch Deutsch. Dann meinte er so, oh, sind wir dann hier der globale Westen? Und dann sprachen wir aber darüber und dann sagte er, egal wie arm die Menschen waren, wenn du dir Fotos aus dem alten Island anschaust, überall stehen irgendwo Bücher. Also die Literatur war immer das Wichtigste, dieses Wissen so, ja.
Ja, das ist, ich finde es sowieso total krass. Also Island und auch so Norwegen, die haben so einen krassen, krassen Wandel innerhalb von einer Generation halt hingelegt.
Norwegen noch krasser, ne? Ja.
Ja.
Und durch diesen Reichtum durchs Öl, ja.
Ja, aber die einen haben halt eben natürlich Ressourcen, die anderen halt eben aber nicht. Und das ist halt eben das Krasse, wie Island sich halt eben so neu erfunden hat und halt eben auch geöffnet hat und so, ja, am Ende halt eben doch vielleicht auch sehr, sehr zuversichtlich ist.
Ja, und also und ja, Zuversicht einerseits, aber ich habe gerade von Halli gesprochen, der ja im Rollstuhl sitzt und dieses Beef mit Elon Musk entstand ja, weil er er ist ein Entrepreneur, der ganz wichtige Software erfunden hat und lange im Silicon Valley auch gelebt hat. Und es ging um ein Produkt, das Twitter aufgekauft hatte. Und es gab einen Vertrag, wie er da wieder rauskommt, wenn ein neuer Besitzer kommt. Und Elon hat ihn total scheiße behandelt, um es mal deutlich zu sagen, und stellte fest, oh, das ist ein Behinderter, den wollen wir hier loswerden. Und Halli so, okay, wenn ihr mich loswerden wollt, dann gilt jetzt der Vertrag. Und das heißt, dass dann plötzlich Twitter tatsächlich zahlen musste, was eine alte Firma zu dem Zeitpunkt wert war. Ursprünglich 40 Millionen Dollar und dann 70 Millionen und dann gab es noch Schadenersatz. Also hat, wenn ich das richtig sehe, 100 Millionen hat Elon Musk dieses gehässige Gebaren einem Mann im Rollstuhl gegenüber ihn gekostet, nicht ahnend, was das für ein wichtiger und interessanter Mensch ist. Und nachdem mein Buch fertig war, hat Halli zum Beispiel jetzt gerade wahrscheinlich auch von diesen 100 Millionen, der hat also viele Firmen, der ist ein unglaublich innovativer Mensch, der hat jetzt gerade eine neue Bank gegründet in Island. Da, wenn du eine gute Idee hast und ein Start-up, kriegst du einen guten Kredit ohne Zinsen. Das ist sein Prinzip jetzt. Und wenn du dir allein die Website anguckst, denkst du so, da will ich auf der Stelle ein Konto. Das ist so, also es geht darum, auch die Gesellschaft, ne? Auch die Gesellschaft zu verbessern letztlich.
Ja. Ja, mega cool, mega inspirierend. Anne, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen, dass wir jetzt tatsächlich auch noch so lange gesprochen haben über ein faszinierendes Land, über ein faszinierendes Buch, was du mitgebracht hast. Sehr, sehr spannend, wo Islands wilde Seele wohnt. Das ist jetzt dein wievielte Island-Buch?
Ja, das fünfte Island-Buch, ja.
Ja, das ist dein zehntes Buch und dein fünftes Island-Buch. Und weitere sind ja schon in der Mache und geplant. Und ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Liebe Grüße nach Köln. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für dieses und für die nächsten Bücher und freue mich, danke, wenn wir nochmal dann irgendwann sprechen.
Total gern, es war unheimlich schön, dich kennenzulernen. Und es ist lustig, wir wollten eigentlich über den Arctic Coastway sprechen als Alternative zum Golden Circle, aber den kann man ja dann selber nochmal erfahren und erlesen.
Ja. So ist das manchmal. Wir haben uns einen Plan gemacht, worüber wir alle sprechen wollen, und am Ende ist es in eine ganz andere Richtung gegangen. Und das finde ich
aber schön
eigentlich
ist.
So, dass genau. Wunderschön ist, weil es einfach so natürlich war, und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Danke gleichfalls. Ich danke dir sehr für die Einladung. Tschüss, Sebastian.
Bis dann. Tschüss.